Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich heiße Sie willkommen. Extinction Rebellion heißt so viel wie die Rebellion gegen das Aussterben. Und das klingt ein wenig, als ob Fridays for Future ein laues Lüftchen im Vergleich zu dieser weltweit wachsenden Bewegung sein wird. Jedenfalls starten die Aktivisten heute in Berlin erste Aktionen für mehr Klimaschutz. Und wir haben dies hier für Sie heute vorbereitet. Die Energiewende ist weltweit machbar und finanzierbar. Wir stellen die neue Studie der Energy Watch Group vor. Wir fragen, was der Verzicht auf Neonicotinoide für den Bienenschutz bringt. In Brüssel ringen die Agrarminister heute darüber, ob in der EU weiterhin die größten Agrarbetriebe auch die meiste Staatsförderung erhalten sollen. Wir berichten von einer gefährlichen Tongrube am Niederrhein, ein Skandal um Ölpellets und im Verbrauchertipp geht es um Eier zu Ostern. Wie frisch und haltbar ist das, was da im Supermarktregal angeboten wird? Umweltaktivisten aus ganz Deutschland wollen heute in Berlin-Mitte erst vor dem Bundestag demonstrieren und danach eine Brücke und den Straßenverkehr blockieren. Und das ist nur eine von weiteren Aktionen des zivilen Ungehorsams, die Aktivisten angekündigt haben. Sie fordern von der Bundesregierung die Ausrufung eines Klimanotstandes, sagt die Gruppe Extinction Rebellion. Nur so sei es möglich, die Wirtschaft auf schnellstem Wege klimafreundlich umzubauen, erklärte eine Sprecherin. Extinction Rebellion ist eine Gruppe, die weltweit sich in den letzten Monaten gegründet hat und stark angewachsen ist. Auch viele Energieexperten meinen, dass in Sachen Klimaschutz mehr ginge und das schneller. So legte jetzt die Energy Watch Group rund um den früheren grünen Bundestagsabgeordneten Hans-Josef Fell eine neue Machbarkeitsstudie vor. Kai Rüßberg weiß mehr.
Die Ziele des Pariser Klimaabkommens lassen sich nur erreichen, wenn auf der gesamten Welt der Ausstoß von CO2 drastisch reduziert wird. Das ist Konsens in der Wissenschaft. Sonst drohen dramatische Folgen, meint Hans-Josef Fell.
Die Nachteile, die wir mit dem fossilen atomaren System haben, sind so exorbitant schlimm. Sie werden die Menschheit auslöschen, wenn wir nicht noch versuchen zu verhindern, der Heißzeit zu entkommen.
Die von Fell gegründete Organisation Energy Watch Group hat eine Studie in Auftrag gegeben, die überprüfen soll, ob sich der künftige Energiebedarf auch CO2-frei erzeugen lässt. Darin wurden die Bereiche Strom, Wärme und Verkehr gemeinsam betrachtet.
Wenn wir die Paris-Ziele einhalten wollen, müssen wir nach den letzten Steigerungsraten, die die Welt in den Emissionen hatte, 2030, 35 auf Null Emissionen in der Welt kommen. Wir zeigen, dass das im Energiesektor geht, mit 100% erneuerbare Energien. Und wir zeigen auch auf, dass dies sogar ökonomisch vorteilhaft ist.
Die Studie geht vom Anstieg der Weltbevölkerung auf knapp 10 Milliarden bis 2050 aus. Angenommen wird, dass die Energieeffizienz massiv gesteigert wird. Das gesamte Energiesystem soll elektrifiziert werden. Dadurch sei es möglich, den künftigen Energiebedarf zu begrenzen auf ein Plus von 1,8% in den nächsten 30 Jahren. Der größte Teil der Energieerzeugung lässt sich laut Studie mit 69% Solar- und 18% Windstrom erreichen, spätestens im Jahr 2050. Speicher sollen knapp je ein Viertel des Strom- und Wärmebedarfs puffern, wenn Sonne und Wind nicht ausreichen. Dazu sollen kurzfristig verfügbare Kraftwerke die Lücke schließen.
Das können die Biogaskraftwerke sein, das können die Wasserkraftwerke sein und andere, die hochflexibel dann additiv zu Solar und Wind einspeisen können. In Verbindung mit den Speichern haben wir das Problem gelöst. Genau das ist das Ergebnis unserer Studie.
Die Studie wurde von Energieforschern der finnischen Universität LUT erstellt und von der Bundesstiftung Umwelt und der Mercator-Stiftung finanziert. Alle Kontinente der Erde wurden durch Modellrechnung in 145 Regionen betrachtet. Kernenergie spielte als CO2-arme Energiequelle aber keine Rolle, begründet Fell.
Die Kernenergie ist keine Lösung. Erstens schafft sie riesengroße Probleme mit Radioaktivität, die wir nicht bewältigen können. Nicht nur bei Unfällen, auch die Abfälle. Die Kernenergie kann gar nicht in einer Geschwindigkeit ausgebaut werden, wie wir es bräuchten. Wenn wir nur 10% der Weltemissionen mit Kernenergie senken wollten, brauchen wir über 2000 neue Kernkraftwerke auf der Welt. Es ist abstrus, mit Kernenergie Klimaschutz betreiben zu wollen. Es geht schlicht nicht.
Die amerikanische Professorin für Klimaschutzpolitik an der TU München, Miranda Schröers, äußerte sich, wie auch andere Forscher, im Grundsatz positiv zu deren praktischer Umsetzbarkeit.
Es ist zurzeit immer noch eine Vision, weil wir brauchen davor noch viel im Bereich Maßnahmen, Regulierungen. Wir brauchen andere Finanzierung von Großprojekten, sodass der grüne Anteil von Finanzierung sehr, sehr verhocht wird. Aber machbar ist es.
Besonders erfreut ist Hans-Josef Fell darüber, dass die Studie nachweist, Energie erzeugen aus zu 100% erneuerbaren Quellen koste nicht mehr als das heutige auf fossilen und nuklearen Energieträgern basierende System. Unter anderem, weil keine Brennstoffe mehr bezahlt werden müssen. Für einige Regionen hält die Studie positive Überraschungen bereit, Beispiel Nordamerika. Dort könnten die Kosten für die Stromerzeugung um ein Drittel gesenkt und die Zahl der Beschäftigten in der Branche um 1,8 Millionen erhöht werden.
Kai Rüßberg über die Energiewende-Studie von Energy Watch. Drei besonders gefährliche Insektengifte der Gruppe der Neonicotinoide sind mittlerweile in Deutschland auf offenen Feldern verboten. Im Gewächshaus dürfen sie weiter eingesetzt werden. Die deutschen Landesagrarminister sind über den Nutzen dieser Maßnahme geteilter Meinung. So bringe das Verbot den Zuckerrübenanbau in Rheinland-Pfalz unnötig in Not, sagt der dortige Agrarminister Volker Wissing von der FDP. Außerdem würde jetzt die ganze Fläche mit Chemikalien gesprüht, statt gezielt nur die Pflanze behandelt. Der Streit spaltet auch Vertreter aus Wissenschaft, Landwirtschaft, Agrarchemie und Imkerei auf der Binger Tagung zur Agrobiodiversität. Anke Petermann hat nachgefragt, was Artenvielfalt auf dem Acker bedroht und was sie fördert.
Wenn Saatgut mit der Schutzhülle eines Nervengifts überzogen, also gebeizt wird, ist das tödlich für alle Insekten, die den Keimling und später die Pflanze anbeißen, erklärt Klaus Wallner, Leiter des Rückstandslabors an der Uni Hohenheim. Die drei jetzt EU-weit verbotenen Neonicotinoide seien extrem bienengiftig, räumt Wallner ein. Doch wenn Landwirte die Anwendungsregeln befolgten, kämen Bienen gar nicht in Kontakt mit den Nervengiften. Diese seien extrem stabil, verteilten sich optimal in der Pflanze und schützten sie deshalb wirksam gegen Käfer und Läuse. Der Wissenschaftler stärkt dem Agrarminister von Rheinland-Pfalz den Rücken. Wie der FDP-Politiker Volker Wissing, so hält auch er die sogenannten Neonics für nötig, damit die Landwirte bei Zuckerrüben und Raps verlässliche Ernten einfahren könnten. Das Verbot bewirke, kritisiert Wallner,
dass wir den Raps in die Enge treiben. Dann wird der Raps einfach von unseren Feldern verschwinden, wir werden Soja haben oder werden dann von mir aus Hirse haben. Das heißt, wir verlieren eine ganz, ganz wichtige Bienenpflanze.
Thomas Rabold, Nebenerwerbsimker mit über 100 Bienenvölkern, widerspricht. Für den Rapsanbau sei ein Neonic ja noch zugelassen, allerdings als Spritzmittel, nicht zur Saatgutbeize.
Da gibt es das Thiaclopid, das ist nicht verboten, das wird auch weiterhin eingesetzt. Ich wehre mich auch gegen diese Denkweise. Man verwendet ein Mittel, um eine Pflanze sozusagen von innen heraus giftig zu machen. Wo man sagt, alles, was hier dran krabbelt und beißt und saugt, ist per se ein Schädling, muss vernichtet werden. Das ist so eine Art Krieg gegen Insekten. Diese Denkweise berücksichtigt nicht, dass es auch nützliche Insekten gibt.
In Verruf gerieten die Neonicotinoide als Saatgutbeize vor mehr als 10 Jahren. Damals verteilte starker Wind tödlichen Beizstaub beim Ausbringen von behandeltem Mais-Saatgut auf riesigen Flächen am Oberrhein und löste ein großes Bienensterben aus. Solche Anwendungsfehler seien aber strafbewehrt und in der Praxis die ganz große Ausnahme, betonen die Verfechter. Die Bio-Obstbäuerin Karin Strack bezweifelt das. Die Mainzerin baut Beerenobst im Nebenerwerb an und vermarktet es selbst. Darauf, dass ihre konventionell wirtschaftenden Nachbarn Pestizide regelkonform anwendeten, könne sie sich nicht verlassen.
Normalerweise darf man ab Windstärke 3 nicht mehr spritzen. Ich kann es aber mal gucken, wie viele Leute noch spritzen. Und dann hat man demzufolge die Abdrift. Bei uns, da haben sie lauter kleine Stücke, also keine großen Flächen, dann wissen sie ganz genau, was passiert. Sie haben den Pflanzenschutzmittelbesatz auf dem Nachbaracker.
Bienen leiden nicht nur unter Insektiziden. Hauptgrund für die Dezimierung auch der Wildbienen ist der Verlust von Lebensräumen, die in Acker- oder Siedlungsfläche umgewandelt werden. Doch die Landwirtschaft, besonders der Obstbau, könnte einiges tun, um die Vielfalt zu erhalten.
Wichtig für die Wildbiene ist natürlich einmal die Nahrung, die vorhanden sein muss. Nicht nur die Obstblüte, die ist ja irgendwann vorbei. Dann gibt es auch viele Spezialisten, die ganz bestimmte Pollen noch brauchen.
weiß die Biologin Doris Dannenmann von der TH Bingen. Bei ihrer Forschung auf Obstanlagen in Rheinland-Pfalz hat sie nicht nur die erwachsene Biene im Blick, sondern auch das Ei, die Larve und die Nistkammer.
Und dann brauchten sie Strukturen, in die man diese Nester anlegen kann. Entweder offener Boden, es graben viele eben Bodengänge, Totholz, in das Gänge gegraben werden oder schon vorhandene Gänge genutzt. Gerade Altgrassäume, Kräuterreste, was man gerne aus Ordnungsliebe alles wegmacht, das ist für diese Insekten natürlich wichtig zum Überleben, damit die Tiere dann im nächsten Jahr schlüpfen können und eben eine neue Generation heranwachsen kann.
Genau deshalb räumt Bio-Obstbäuerin Strack ihre Brachflächen nicht auf. Oft genug erntet sie dafür allerdings verständnisloses Kopfschütteln von Passanten.
Pro und Contra Neonix, Anke Petermann berichtete. Rund 58 Milliarden Euro des EU-Haushalts fließen bislang jedes Jahr in die Förderung der europäischen Landwirtschaft. Wie diese Förderung nach 2020 aussehen soll, darüber hat vergangene Woche der Agrarausschuss des Europaparlaments abgestimmt. Heute befassen sich die Landwirtschaftsminister der Mitgliedstaaten in ihrer Ratssitzung in Brüssel mit diesen Vorgaben des Parlamentsausschusses und mit der kommenden gemeinsamen Agrarpolitik. Katharina Peetz mit den Einzelheiten.
Es geht ums Geld. Genauer gesagt um die Frage, wie das Geld verteilt werden soll. Die EU-Subventionen für Landwirte teilen sich in zwei Säulen. Zur ersten Säule gehören die Direktzahlungen, die jeder Landwirt automatisch für die Fläche erhält, die er bewirtschaftet. 280 Euro pro Hektar und Jahr bezieht jeder deutsche Bauer auf diesem Weg. Vorausgesetzt, er hält die gesetzlichen Mindeststandards ein. Deutlich geringer ausgestattet ist die zweite Säule. Hier gibt es Förderung für Maßnahmen aus dem Bereich Umweltschutz und der ländlichen Entwicklung. Bei diesen beiden Säulen soll es grundsätzlich bleiben, erklärt der CDU-Europaabgeordnete Norbert Linz, der im EP-Agrarausschuss für den Verordnungstext gestimmt hat.
Mit der sogenannten Zwei-Säulen-Struktur setzt die Europäische Kommission und damit auch die Europäische Union ihre Politik fort. Aber im Inneren dieser zwei Säulen gibt es erhebliche Änderungen in Richtung einer Ökologisierung der europäischen Agrarpolitik.
Erheblich. Darunter versteht die Mehrheit im Agrarausschuss, dass mindestens 20% des Geldes der ersten Säule für sogenannte Eco-Schemes, also ökologische Maßnahmen, verwendet werden. So bekomme der Landwirt dann zum Beispiel Geld, wenn er Fruchtfolgen einhält oder Hecken anlegt, erklärt Norbert Linz. Auch in der zweiten Säule sollen mindestens 30% der Mittel zugunsten von Klima, Umwelt und Tierwohl eingesetzt werden. Für Umweltverbände ist das nicht genug. So spricht beispielsweise der Naturschutzbund Deutschland, NABU, von einem desaströsen Beschluss. Auch der Europaabgeordnete Martin Häusling von den Grünen, ebenfalls Mitglied im Agrarausschuss, findet die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, enttäuschend.
Was mich am meisten ärgert, ist, dass man die Notwendigkeiten in Sachen Verlust an Biodiversität, das Thema Klima in diesen ganzen Prozess überhaupt nicht einfließt, sondern ja, ein Nebenthema ist, die Umweltmaßnahmen sind im Wesentlichen freiwillig.
Zwar sind nach dem jetzigen Entwurf auch in der ersten Säule Subventionen zugunsten der Umwelt vorgesehen. Grünen-Politiker Häusling will jedoch grundsätzlich weg von der flächenbezogenen Förderung.
Und da fängt ja schon die Ungerechtigkeit an, dass Betriebe, die ganz viel Hektar haben, ganz viel Geld kriegen und die kleinen quasi mit Almosen abgespeist werden. Es kann überhaupt nicht akzeptabel sein für die Zukunft, dass wir sagen, hast du einen Hektar, kriegst du Geld, sondern wir müssen den Betrieb anschauen und müssen wirklich schauen, tut der was für Umwelt, tut der was fürs Klima und dann bekommt er Geld.
Die geplante Reform sieht auch vor, dass die einzelnen Mitgliedstaaten stärker entscheiden können, wie die Mittel verteilt und welche Maßnahmen wie gefördert werden. Martin Häusling.
Damit haben wir natürlich auch die Gefahr, dass wir das Projekt, was 50 Jahre steht, für Europa, nämlich eine gemeinsame Agrarpolitik, am Ende außer Kraft gesetzt wird. Wir haben dann 27 nationale Politiken. Und was ich befürchte, gerade bei Umweltmaßnahmen, ist nicht, dass derjenige, der am meisten macht für Umwelt, das Tempo bestimmt, sondern derjenige, der am wenigsten macht.
Norbert Linz von der CDU sieht die Gefahr, der Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten könne verzerrt werden, wenn beispielsweise im einen Land Ökoauflagen plötzlich anders ausfallen als im Nachbarland. Gleichzeitig seien flexible Strukturen aber auch wichtig.
Dann ist natürlich schon eine Gefahr, weil es dann natürlich zu erheblichen Unterschieden kommen kann, weil man das ja auch entsprechend völlig unterschiedlich auslegen kann. Und da liegt es dann schon an der Europäischen Kommission, eine gewisse Einheitlichkeit dann auch zu wahren. Auf der anderen Seite muss man natürlich unterschiedliche Strukturen auch mit unterschiedlichen Maßnahmen belegen.
Denn für den deutschen Weinbauernhängen seien beispielsweise andere Maßnahmen sinnvoll als die Fruchtfolgebestimmungen des Ackerbaus im Flachland. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Nach den Europawahlen könnten die bisherigen Agrarreformvorschläge noch verändert werden. Vieles hängt außerdem davon ab, wie viel Geld im neuen EU-Haushalt für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen wird. Das wird voraussichtlich erst während der deutschen Ratspräsidentschaft ab Juli 2020 entschieden.
Aus Brüssel berichtete Katharina Peetz. Tongruben werden in Deutschland ganz unterschiedlich rekultiviert. Manchmal entsteht ein See, manchmal ein Wald. Häufig werden die Gruben auch verfüllt, zum Beispiel mit Bauschutt. So war es auch nördlich von Duisburg in der niederrheinischen Gemeinde Schermbeck. Zumindest dachten die Anwohner das, bis herauskam, in der Tongrube wurde jahrelang giftiger Sondermüll abgelagert. Vivien Leue berichtet.
Wir laufen jetzt direkt auf den Mühlenberg zu.
Stefan Steinkühler spaziert am Rande der niederrheinischen Gemeinde Schermbeck einen breiten Feldweg entlang. Zu beiden Seiten erstrecken sich grüne Felder. Am Horizont erhebt sich der Mühlenberg, eine aufgeschüttete Tongrube.
Wir haben ungefähr, glaube ich, 12 Millionen Tonnen Verfüllfläche ist da drin. Ja, und da liegen auch halt unsere Ölpellets.
Steinkühler gehört zum ortsansässigen Bürgerforum. Den Ausdruck unsere Ölpellets meint er ironisch. Es sind schmierige Kugeln ölgetränkter Raffinerieabfälle, die erwiesenermaßen beim BP-Konzern in Gelsenkirchen entstanden waren. Jahrelang, zwischen 2010 und 2013, wurden diese Ölpellets illegal in der Tongrube entsorgt. Das hat ein Gericht mittlerweile festgestellt und dafür im vergangenen Jahr einen Abfallmakler verurteilt. Für Steinkühler ist die Sache damit aber noch lange nicht beendet.
Spannend ist ja auch, dass, wenn man nur die 30.000 Tonnen Ölpellets nimmt, das wären 15.000 LKWs gewesen. Es ist nie was aufgefallen.
Die Ölpellets riechen im Prinzip wie Tankstelle,
erklärt Matthias Rittmann, ebenfalls Mitglied des Bürgerforums.
Sodass man schon allein beim Abkippen oder beim späteren Weiterverarbeiten mit einem Radlader hätte bemerken müssen, dass da was nicht stimmt.
Dennoch soll nur ein einzelner Müllmakler für die illegale Entsorgung von 30.000 Tonnen Ölpellets verantwortlich sein?
Hallo.
Kaum zu glauben, findet die Grünen-Kommunalpolitikerin Ulrike Trick.
Zum einen können wir nicht so ganz nachvollziehen, dass bis auf diese, ich sage das mal in Anführungszeichen, Bauernopfer keiner schuldig sein soll. Die BP nicht als Erzeuger dieses Abfalls. Die Bezirksregierung Münster nicht als Genehmigungsbehörde und der Tongrubenbetreiber schon gar nicht.
Außerdem seien viele Fragen hinsichtlich der Folgeschäden noch offen. Ölpellets enthalten krebserregende Stoffe. Hält die Tonschicht der Grube diese Stoffe zurück?
Wenn jetzt sich wirklich in 20, 30 oder auch in 50 Jahren rausstellt, das geht gar nicht, da geht was ins Grundwasser. Wir müssen das jetzt sanieren, wir müssen das rausholen. Wer bezahlt es denn dann?
Die Tongrube wird von der Firma Nottenkemper betrieben, die im Ruhrgebiet und am Niederrhein viele solcher Gruben und Deponien unterhält. Die Schermbecker Bürger fühlen sich von ihr, vom zuständigen Landrat und den Behörden in ihren Sorgen nicht ernst genommen.
Wir werden vertröstet, wir werden hingehalten.
Seit kurzem gibt es aber doch ein wenig Hoffnung, dass sich endlich etwas tut. Zumindest bezüglich der Umweltgefahren, die durch die illegale Sondermüllentsorgung entstanden sein könnten. Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser hat sich des Themas angenommen und entschieden,
dass wir ein neues Gutachten in Auftrag geben werden zur Untersuchung, ob die Pellets in dieser Tongrube tatsächlich verbleiben können
oder ob sie herausgeholt werden müssen. Das wäre allerdings kompliziert.
Wir wissen, dass die Ölpellets sich mit den anderen Abfällen in der Tongrube förmlich verklebt haben. Und die auch noch weiträumig in der gesamten Tongrube verteilt sind. Und das hieße wahrscheinlich, dass wir die gesamte Tongrube räumen müssten.
Kosten von bis zu 500 Millionen Euro stehen im Raum. In Schermbeck hat die Ankündigung der Umweltministerin erst einmal Freude ausgelöst. Vor allem, weil das neue Gutachten noch eine weitere Frage klären soll. Sind die Ölpellets vielleicht nicht der einzige Sondermüll, der in der Tongrube schlummert? Proben des Sickerwassers deuten laut Stefan Steinkühler darauf hin.
In dem Gutachten sind auch Werte vorhanden wie Zink und Cadmium und Kupfer. Das hat überhaupt nichts mit den Ölpellets zu tun.
Matthias Rittmann ergänzt.
Wenn man den Mühlenberg mit einem Fußballfeld vergleicht, dann hat man gerade mal den Mittelkreis untersucht und alles andere hat man überhaupt nicht in Augenschein genommen. Und von daher fordern wir natürlich ein flächendeckendes Gutachten.
Das soll es nun geben, in diesem Jahr noch. Vielleicht kommt die Gemeinde Schermbeck dann endlich wieder zur Ruhe. Vielleicht wird es aber auch erst der Auftakt zu einem noch größeren Giftmüllskandal.
Vivien Leue und alle unsere Beiträge zu Giftmüll in Deutschland finden Sie auf deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Durchschnittlich 230 Eier isst jeder Deutsche pro Jahr, insbesondere und gerne an Ostern. Normalerweise sind Eier sehr gut gekennzeichnet, doch gerade bei Ostereiern gibt es Ausnahmen. Der Verbrauchertipp von Claudia Rometsch.
Sie liegen auf dem Wochenmarkt in Paletten und werden lose verkauft. Supermärkte bieten sie häufig in durchsichtigen Plastikschalen an. Bunt gefärbte Ostereier. Angaben zu ihrer Herkunft sucht der Kunde aber oft vergeblich.
Es gibt keine Kennzeichnungspflicht für gefärbte Eier,
sagt Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung. So erfährt der Kunde oft nicht, aus welchem Land die Eier kommen. Sie können auch aus Nicht-EU-Staaten importiert sein. Und es bleibt auch offen, aus welcher Haltungsform das bunte Ei stammt.
Und dann müssen Sie auch damit rechnen, dass man für diese Eier die letzten verbliebenen Käfighaltungseier nimmt.
Käfighaltung ist in Deutschland eigentlich seit 2016 verboten. Aber rund 10% der deutschen Eierproduktion kommt noch von Käfighennen, weil derzeit eine Übergangsfrist läuft. Wer genau wissen möchte, woher das Osterfrühstücksei stammt, sollte also frische Ware kaufen und selbst färben. Denn rohe Eier sind sehr gut gekennzeichnet. Durch einen Zahlencode auf jedem Ei lässt sich die Herkunft bis in den Stall zurückverfolgen. Die erste Ziffer des Codes verrät außerdem die Haltungsform.
Wenn eine 0 drauf ist, dann ist das Ei aus dem ökologischen Landbau. Wenn eine 1 drauf ist, ist das Ei aus der Freilandhaltung. Eine 2 ist aus der Bodenhaltung. Und eine 3 wäre dann eines von den Eiern, die noch aus der kleinen Gruppenhaltung im Großkäfig stammen würden, aber das sind nicht mehr so viele.
Darüber hinaus findet man seit einigen Monaten in immer mehr Supermärkten auch eine weitere Sorte von Eiern, sogenannte Bruderhahneier. Sie werden auch unter Bezeichnungen wie Hahnenglück oder Spitz und Bube angeboten. Die Produzenten dieser Eier werben damit, bei der Zucht ihrer Legehennen auch die männlichen Küken mit aufzuziehen. Normalerweise werden diese Küken getötet, weil sie für die Eierproduktion nicht gebraucht werden. Und auch für die Fleischmast sind sie nicht gut geeignet.
Weil man die nicht so mästen kann, wie sich die Menschen hier ein Masthähnchen wünschen. Die setzen zu langsam Fleisch an und sie setzen zu wenig Fleisch an.
Damit sich die Mast der Hähnchen dennoch für die Betriebe lohnt, werden die sogenannten Bruderhahneier teurer verkauft. Ganz gleich, aus welcher Haltungsform die Eier im Osternest aber stammen, für ihre Zubereitung gelten immer die gleichen Regeln. Wer die Ostereier lagern möchte, sollte sie auf jeden Fall 10 Minuten kochen. Besonders gut pellen lassen sich die Eier, wenn sie danach abgeschreckt werden. Denn durch das kalte Wasser bildet sich eine Luftschicht zwischen Ei und Schale. Doris Gräfe von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen warnt aber:
Durch den Luftsauerstoff ist es jedoch auch so, dass Bakterien schneller in die Schale eindringen können. Und von daher sind diese Eier nicht so lange haltbar.
Die abgeschreckten Eier halten im Kühlschrank etwa 2 Wochen.
Schreckt man die Eier dagegen nicht ab, lässt sie also ganz normal auch abkühlen, entsteht diese Luftschicht nicht und die Eier können bis zu 4 Wochen gelagert werden.
Das geht auch bei Zimmertemperatur. Die Verbraucherzentrale rät aber, diesen Zeitraum vorsichtshalber nicht auszureizen und ältere Eier möglichst kühl zu lagern. Platzt die Schale beim Kochen, dann sollten die Eier in jedem Fall sofort verbraucht werden.
Claudia Rometsch berichtete. Neuer Verdacht gegen Daimler, mehr ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.